Ihr Lieben, an einem Adventssonntag im Jahr 1623 wollte der Kirchenchor von Alt-Rosgard gerne einigen Leuten aus der Gemeinde ein Ständchen bringen. Das war so Brauch geworden in der Vorweihnachtszeit in diesem Ort. An diesem Tag sollte auch Herrn Sturgis ein Lied gesungen werden, doch so leicht fiel dieser Entschluss den Sängern und dem Chorleiter nicht. Herr Sturgis hatte sich nämlich ein großartiges Haus bauen lassen, direkt neben dem Armenheim. Das allein war ja noch nicht schlimm, aber Herr Sturgis hatte sehr schnell seine Nachbarschaft vergraut und die Bewohner des kleinen Örtchens alle gegen sich gebracht. Das Haus, das Herr Sturgis baute, lag direkt an dem Weg, den die Bewohner des Armenheims benutzen mussten, um in die Stadt zu gehen. Da Herrn Sturgis der Anblick dieser Menschen aber anscheinend nicht behagte, erwarb er auch noch das Grundstück mit dem Fußweg und er ließ einen wunderschönen Garten anlegen und umgab diesen mit einem extra großen Zaun. Wohl besaß dieser Zaun auch ein paar Tore, aber die blieben immer verschlossen. Dadurch war der kürzeste Weg zur Stadt nicht mehr gehbar. Der andere, viel weitere Weg war für die meisten Bewohner des Heims zu mühsam. Also mussten sie im Heim bleiben. Alle Bemühungen der Räte und Bürger blieben erfolglos. Herr Sturgis hielt seine Gartentore verschlossen. Georg Weißel, der Pfarrer des Ortes, musste mit Engelszungen reden, um den Chorleiter und den Chor umzustimmen. Er sagte, liebe Freunde, ich meine, wir können Advent und Weihnachten doch nicht richtig feiern, wenn wir diesen reichen Mann davon ausschließen. Unser Erlöser geht auch an keinem Haus und an keinem Herzen vorüber. Ob er aufgenommen wird, das ist eine andere Frage. Wollen wir Jesus nun nachfolgen oder nicht? Doch was sollte man denn diesem Herrn Sturgis singen? Dazu hatte Pfarrer Weißel ein neues Adventslied gedichtet. Es hieß, macht hoch die Tor, macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Bald hatte der Chor es einstudiert und der Tag kam, an dem der Chor mit dem Pfarrer zusammen vor dem Anwesen standen. Aber nicht nur sie, auch viele Bewohner des Armenheims waren gekommen. Bevor der Chor sein Lied sang, hielt Pfarrer Weißel eine Predigt über Psalm 24. Hören wir einmal hinein. Ein Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Viele Menschen bezweifeln heute, dass Gott die Welt so erschaffen hat, wie wir das gerade gehört haben. Doch ich befürchte, dass es noch weit mehr sind, die glauben, dass Gott die Welt, nachdem er sie erschaffen hat, ihrem Schicksal überlassen hat. Sie wollen nicht mehr mitsingen, wenn es heißt, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn, die Welt und die Menschen sind sein. Alles, was auf dieser Erde schief geht, deutet für die meisten Menschen darauf hin, dass Gott das Projekt Blauer Planet aus den Händen gelegt hat. Wir sind jetzt am Drücker, wir Menschen sind dran. Darum erstens zur Lage unserer Welt. Die UN-Klimakonferenz hat am Montag in Doha begonnen. Vertreter aus fast 200 Nationen beraten, wie unser Weltklima noch zu retten ist. Unsere Erde ist bedroht. Die Eisschilde an den Polen werden immer dünner. Der Meeresspiegel steigt, das Wetter spielt verrückt. Stürme verwüsten ganze Städte. Überschwemmungen vernichten die Ernten. Dürrezeiten bringen Millionen von Menschen Hunger und Tod. Die Wissenschaftler schlagen schon lange Alarm und sagen voraus, dass die Zeit zum Handeln abläuft. Aber keine Nation will wirtschaftliche Nachteile deswegen in Kauf nehmen. Wir können ja schon dankbar sein, dass die Vertreter der USA und China überhaupt zu dieser Konferenz angereist sind. Beide Länder verantworten den größten Teil des CO2-Ausstoßes. Wenn wir uns das so vor Augen halten, dann will uns manchmal nicht einleuchten, was unser kleiner Beitrag zum Umweltschutz da eigentlich noch bringen soll. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich mit einer Wasserpistole vor einem brennenden Haus stehen und Wasser verspritzen. Was soll das bringen? Doch dieses Jahr ist mir David mit seinem Lied in den Sinn gekommen. Er sagt, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Immer noch. Auch nach allem, was passiert ist. Gott hält jeden von uns immer noch in seiner Hand. Für ihn sind wir wichtig. Und er freut sich, wenn wir verantwortlich mit seiner Welt umgehen. Das ist Chidoy. Er ist 7 Jahre alt und arbeitet 12 Stunden täglich in einer Spielzeugfabrik in Bangladesch. Pro Woche bekommt er dafür umgerechnet 2 Euro. Weltweit werden rund 200 Millionen Kinder auf der Welt als Arbeitskräfte ausgebeutet. Die Hälfte von ihnen unter lebensgefährlichen Umständen. Das hat die Brandkatastrophe in einer Textilfabrik vor einer Woche wieder gezeigt. Damit wir billige Kleidung kaufen können, wird in Ländern wie Bangladesch auf Brandschutz, Jugendschutz und eine angemessene Bezahlung verzichtet. Hauptsache ist doch, dass die Wirtschaft wächst. Nebensächlich scheint, dass die Erde weiter geschädigt wird und mit ihr auch wir Menschen. Doch wer kann uns aus diesem Teufelskreis retten? Wer macht Schluss mit diesem immer höher, immer besser, immer billiger? David sagt, es gibt einen. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Er wird unsere Erde erlösen und sie wieder aufatmen lassen. Diese Hoffnung habe ich und ich halte sie fest. Diese Erde wird noch einmal blühen und Frieden finden, denn Jesus kommt dieser Schöpfung mit Liebe und Macht entgegen. Er bringt ein neues Zeitalter mit sich und wir dürfen das glauben und wissen, denn die Propheten der Bibel haben es uns vorausgesagt. Hören wir einmal hinein, wie Johannes diese Zeit in einer Vision gesehen hat. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine starke Kette in der Hand. Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und er fesselte ihn für 1000 Jahre. Der Engel warf ihn in den Abgrund, schloss den Eingang ab und versiegelte ihn. So konnte der Drache die Völker 1000 Jahre lang nicht mehr verführen. Freuen dürfen sich die Auserwählten, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und 1000 Jahre lang mit Christus herrschen. Worte Gottes aus Offenbarung 20. Und der Prophet Jesaja ergänzt, wie sich diese 1000 Jahre auf der Erde anfühlen. In Kapitel 65 sagt er uns im Namen Gottes, ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben, und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein hohes Alter erreichen. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk. Ich segne sie, darum werden sie mit ihren Kindern leben. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden, der Löwe frisst Häcksel wie das Rind, und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Beide Texte sprechen von einer Zeit, in der sich die Menschen auf der Erde nicht mehr in Teufelskreisen drehen. Wir werden durch Jesus befreit sein, ein Leben zu führen, wie Gott es sich für uns erdacht hat. In diesen 1000 Jahren wird Gott beweisen, dass er mit seinen guten Plänen ans Ziel kommt. Für ihn ist das eine Frage der Ehre. David singt, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Gott hat nämlich das erste Wort über diese Erde gesprochen, als er sie mit seinem Wort geschaffen hat. Und Gott wird auch das letzte Wort über diese Erde sprechen, wenn die Zeit für seine neue Welt gekommen ist. Ob das am 21. Dezember 2012 soweit ist, wissen wir nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass die Welt an diesem Tag nicht untergehen wird. Denn so, wie sich schon viele Kirchenväter, Sektierer und Wahrsager geirrt haben, werden sich auch die Mayas verrechnet haben. Jesus sagt, dass kein Mensch den letzten Tag errechnen kann. Dieses Datum ist so geheim, dass der Vater im Himmel es noch nicht einmal seinen Engeln verraten hat. Selbst Jesus war der genaue Zeitpunkt nicht bekannt, als er bei seinen Jüngern auf der Erde war. Darum hat er sie gebeten, immer, jeden Tag mit seiner Rückkehr zu rechnen. Denn dass er seine Kinder nicht mit dieser Welt untergehen lässt, das ist sicher. Jesus kommt, er ist schon unterwegs, um uns endgültig aus der Gewalt von Sünde, Tod und Teufel zu befreien. Und er kommt auch, um mit seiner Schöpfung ans Ziel zu kommen. Nun gibt es Menschen, die meinen, dass die Macht des Bösen doch übermächtig ist. Alle Versuche dagegen anzukämpfen müssen ihrer Meinung nach scheitern. Dazu würden ihnen einfach die Mittel fehlen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Im Zweiten Weltkrieg gab es in Frankreich Männer und Frauen, die eine Widerstandsbewegung gegen die Nazi-Herrschaft gebildet hatten. Von außen betrachtet konnten einem da viele Zweifel kommen. Eine schlecht ausgerüstete Armee von Amateuren gegen eine von Waffen klirrende Übermacht? Die hatten doch gar keine Chance. Wozu sollte dieser Widerstand führen? Wenn wir aber eine dieser Frauen und Männer gefragt hätten, dann wäre die Antwort mit Sicherheit gewesen, du musst das viel größer sehen. Wir kämpfen hier zwar gegen mächtige Gewaltherrscher, die unser Land im Griff haben, aber gleichzeitig wird auf der anderen Seite des Kanals eine riesige Invasionsstreitmacht zusammengezogen. Der Einsatzbefehl ist geheim, aber er wird eines Tages gegeben werden. Und dann ist es soweit. Dann kommt eine unvorstellbar große Armada von Schiffen und sie wird dieses Land befreien. Wir werden die ganze Zeit über das Richtige getan haben und auf der Seite der Befreier stehen. Weil Jesus wiederkommt und weil wir das wissen, werden auch wir die Hoffnung für diese Welt niemals aufgeben. Und weil Gott diese Welt niemals aufgegeben hat, werden auch wir sie hoffentlich niemals aufgeben. Wir wollen mit allem, was wir tun oder lassen, zeigen, auf wessen Seite wir stehen. Nämlich auf der Seite des Schöpfers, auf der Seite des Erlösers und auf der Seite dessen, der mächtig und stark ist im Kampf und der am Ende siegen wird. Ja, mit ihm zusammen werden wir den Kampf gegen die Ungerechtigkeit und das Böse in dieser Welt gewinnen. Ein zweites, zur Lage der Herzen. Das alles, was wir gehört haben, wirft natürlich auch Fragen auf. Wer zählt denn eigentlich zu den Auserwählten, die mit Jesus 1000 Jahre lang regieren? Wer gehört zu den Glücklichen, die am Ende auf der Seite des Siegers stehen? Wer darf überhaupt in die Nähe Gottes? David sagt, nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Die Sache hat also doch einen Haken. Denn wer soll dieses Kleingedruckte erfüllen? Wer von uns hat schon reine Hände und reine Herzen? Selbst von unseren Kindern können wir das nicht behaupten. Letzte Woche hörte ich von einem 3-Jährigen, der mit Filzstift seine Zimmerwand dekoriert hatte. Das führte natürlich zu einer ordentlichen Standpauke zu Hause. Doch schon am nächsten Tag stand er wieder mit einem Stift bewaffnet vor der Wand und wollte sein Kunstwerk vollenden. Glücklicherweise erwischte seine Mutter ihn dabei und stellte ihn zur Rede. Ihr Sohn schaute sie mit großen Augen an und erwiderte dann ganz unaufgeregt, »Ich will aber böse sein.« So sind wir Söhne und Töchter Adams. Reine Hände und reine Herzen sind Voraussetzungen für Gottes Welt, die wir nicht von uns aus erfüllen können. Ist der Traum von einer neuen Welt mit Gott dafür für uns ausgeträumt? Nein, denn zum Glück geht der Psalm ja weiter. Er sagt: Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Aus der Frage, die wir immer gerne stellen, wie wir zu unserem Gott kommen, wird auf einmal die Tatsache, dass Gott zu uns kommt. Wir arbeiten uns nicht bis zu ihm vor, das schaffen wir sowieso nicht, sondern er kommt zu uns. Er wartet nur darauf, dass wir uns für ihn öffnen. Und er hofft, dass wir bereit sind, ihm zu folgen. Es gibt dazu eine sehr anschauliche Geschichte von einer Hausfrau und Mutter, die ich euch gerne erzählen möchte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich so passiert ist, aber es könnte durchaus sein. Schon lange war die Frau unzufrieden mit ihrem Leben. Jeden Tag immer die gleiche Leier, spülen und abtrocknen, waschen und bügeln, kochen und abräumen und so weiter. Eines Tages reichte es ihr. Sie hängte ihre Schürze weg, packte ein wenig Kleidung ein und fuhr los. Am Abend rief sie ihren Mann und ihre Kinder an. Es würde ihr gut gehen, aber sie wolle erstmal nicht mehr zurückkommen. Sie meldete sich immer wieder in den folgenden Wochen, um sich nach ihrem Mann und den Kindern zu erkundigen. Aber wo sie war, verriet sie nicht. Dass ihr Mann flehte, sie möge doch zurückkommen, blieb alles wirkungslos. Um seine Frau zu finden, engagierte der Mann einen Detektiv. Dem gelang es, die Spur zu finden. Etliche Kilometer entfernt wohnte sie in einem kleinen Zimmer über einer Bar, in der sie arbeitete. Der Mann machte sich sofort auf den Weg zu ihr. Er klopfte an die Tür. Und als sie öffnete und ihn sah, sagte sie kein Wort, aber sie strahlte. Sie ging zurück ins Zimmer, packte ihre Sachen, folgte ihrem Mann wortlos zum Auto. Im Auto fragte ihr Mann natürlich: Sag mal, ich hab dich doch so oft angerufen und gefleht, zu uns zurückzukehren. Warum war dir das immer egal? Darauf sagte die Frau: Ich habe zwar deine Worte gehört, aber erst als du zu mir kamst, wurde mir klar, dass ich dir wirklich wichtig bin und dass du mich liebst. Ihr Lieben, Gott hat gesehen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, zu ihm zurückzukommen. Darum hat er sich in Jesus zu uns auf den Weg gemacht. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns zurückzugewinnen. Und obwohl er der König der Ehre ist, verzichtete er auf all seine Macht. Er setzte seine Stärke anders ein uns gegenüber. Er zeigte uns eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Er zeigte uns ein Herz, das alle Hindernisse überwindet. Ja, sein Herz war groß genug, in einem Stall geboren zu werden. Und sein Herz war stark genug, um für dich ans Kreuz zu gehen und für deine Schuld dort zu sterben. Ja, sein Herz war groß genug, um für dich gebrochen zu werden, damit du endlich merkst, wie sehr du von deinem Gott geliebt wirst. Darum mach dich auf. Komm nach Hause zu deinem Vater im Himmel. Er wartet darauf, dass du dich wieder auf seine Seite stellst. Und du musst ihm einfach nur die Tür öffnen. Wenn du jetzt sein Klopfen hörst, dann öffne dein Herz für dich, denn der Advent ist seine Zeit. Er geht von Herz zu Herz, um noch möglichst viele zu retten. Gott hat dich nicht vergessen. Er hat dich auch noch nie aufgegeben. Und er hat auch diese Welt nicht verlassen. Er ist jetzt hier. Es gibt nur so viele Türen noch zu öffnen, bis der König der Ehre wieder sichtbar in unserer Welt einziehen kann. Der Apostel Petrus schreibt uns darüber: Es ist ja nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie einige meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Herr Sturges, von dem ich zu Beginn erzählte, hat das damals zum Umdenken bewegt. Er hat deutlich in dieser Predigt gemerkt, dass Jesus vor seiner Herzenstür steht und anklopft. Und noch bevor der Chor die letzte Strophe von Macht hoch die Tür gesungen hatte, schloss Herr Sturges alle Tore und Türen zum Garten auf und er hat sie nie wieder zugeschlossen. Er wollte es doch miterleben, wenn Jesus kommt und ein neues und herrliches Zeitalter beginnt. Und wenn du auch dabei sein möchtest, dann klär das bitte noch heute, ob deine Tür für Jesus geöffnet ist. Stehst du auf der Seite des Siegers und schlägt dein Herz für den König der Ehre? Falls noch nicht, dann hast du jetzt Gelegenheit, dich auf seine Seite zu stellen. Du kannst dich öffnen für ihn und ihn einfach einladen, als König der Herrlichkeit in dein Leben zu kommen. Dazu reicht ein Gebet. Und wenn du nicht weißt, was du dazu Gott sagen sollst, dann möchte ich dir gerne helfen. Du kannst einfach folgende Worte gleich zusammen mit mir beten. Ich lese dir dieses Gebet einmal vor und dann sprechen wir es gemeinsam. Jesus, ich habe dein Klopfen gehört. Bitte komm in mein Leben hinein und übernimm die Führung. Herr, ich danke dir, dass ich dir so wichtig bin und du einen Plan und ein Ziel für mein Leben hast. Ich bekenne dir, dass ich oft gleichgültig an dir vorbeigelebt habe. In meinem Leben war nicht alles richtig, was ich gedacht, geredet und getan habe. Bitte vergib mir diese Schuld. Du bist doch auch für mich am Kreuz gestorben. Jesus, ich möchte von jetzt an ganz zu dir gehören. Danke für alles, was du für mich getan hast und noch weiter tun wirst. Nimm mich an deine Hand und führe mich, damit ich das ewige Leben mit dir nie wieder verliere. Wenn du magst, beten wir dieses Gebet jetzt zusammen. Ich werde immer einen Teil vorsprechen und dann eine Pause lassen. Und du kannst in dieser Pause einfach still die Worte nachsprechen. Lasst uns beten. Jesus, ich habe dein Klopfen gehört. Bitte komm in mein Leben hinein und übernimm die Führung. Herr, ich danke dir, dass ich dir so wichtig bin und du einen Plan und ein Ziel für mein Leben hast. Ich bekenne dir, dass ich oft gleichgültig an dir vorbeigelebt habe. In meinem Leben war nicht alles richtig, was ich gedacht, geredet und getan habe. Bitte vergib mir diese Schuld. Du bist doch auch für mich am Kreuz gestorben. Jesus, ich möchte von jetzt an ganz zu dir gehören. Danke für alles, was du für mich getan hast und noch weiter tun wirst. Nimm mich an deine Hand und führe mich, damit ich das ewige Leben mit dir nie wieder verliere. Amen. Du kannst jetzt ganz sicher sein, dass Jesus durch diese Worte in dein Leben eingezogen ist. Er hat dir vergeben und wird dich nicht mehr verlassen, auch wenn du versagst. Jesus wird sogar alles tun, damit du das Ziel in seiner Herrlichkeit erreichst. Dafür beschenkt er dich mit seinem Heiligen Geist. Er wird in Zukunft immer wieder zu deinem Herzen sprechen. Er wird weiterhin bei dir anklopfen, um dich zu verändern. Vertrau ihm, denn der Heilige Geist ist sozusagen die Garantie, dass du in Gottes neue Welt einziehen wirst, dass du dabei sein wirst, wenn Jesus diese Erde noch einmal zum Blühen bringt. Freu dich jetzt einfach, dass du ewig leben wirst. Und am besten erzählst du es auch allen deinen Freunden und feierst mit ihnen. Die Engel im Himmel haben nämlich mit diesem Feiern bereits angefangen. Sie freuen sich riesig über dich und heißen dich herzlich im Team des Himmels willkommen. Du gehörst jetzt dem Herrn. Ich lade euch ein Lied mit mir zu singen. Für den König, für den Herrn heißt das. Und ich bitte euch dazu aufzustehen.